Und dann freue ich mich sehr, euch zu sehen und bin gespannt, wie viel Euphorie ihr mit habt. Ja? Sind wir Europameisterreif?
Ich habe mich heute Morgen mit dem geschätzten Kollegen Jannik Pakvic beim Frühstück darüber unterhalten. Es ist irgendwie so ein Zusammenspiel. Es ist natürlich alles lange nicht so gut, noch nicht so gut, wie wir jetzt vielleicht gerade es fühlen. Weil ich finde schon, dass die erste Hälfte gestern schon auch stockend war, dass die Ungarn ihre Chancen hatten. Aber es ist ja so ein Wechselspiel zwischen Fans, zwischen Medien, zwischen Mannschaft. Und ich habe schon das Gefühl, dass dieses Spiel gestern, dass du Widerstände überbrücken kannst oder überwinden kannst, dass das ein weiterer Schritt war. Ich sehe im Moment auch wenig Mannschaften, wo ich sage, gegen die hätte Deutschland keine Chance. Also erstes kleines Zwischenfazit. Wir sind sicherlich noch nicht so weit, wie man vielleicht der ganzen Euphorie glauben kann, aber es wächst was, das würde ich schon sagen.
Also, erstmal muss ich sagen, wir haben ja jetzt erstmal zwei Siege geholt. Das ist, man muss ja in kleinen Schritten denken. Wir müssen ja jetzt auch noch gar
Jannik
nicht.
redet von wir.
Also, als ich die Bilder gestern von Julian Nagelsmann gesehen habe, dachte ich mir auch so, ja, das ist einer von uns, weißt du? Der geht auf die Tribüne und schlängelt sich durch die Massen. Also, Europameisterform weiß ich jetzt noch nicht, muss man jetzt auch noch gar nicht haben, aber wenn du jetzt mal einen Vergleich ziehst zu letztes Jahr November, wie sich das entwickelt hat, also wir danken ja alle Julian Nagelsmann und der Mannschaft, dass sich das jetzt so entwickelt hat, dass wir zwei Siege haben. Deswegen alles fein, wir sind auf einem guten Weg, wir dürfen jetzt aber auch nicht den Fehler machen, das alles zu hoch zu jubeln, weil ich glaube, die schweren Brocken kommen noch und mit der Schweiz ist am Sonntag dann das nächste große Flaggschiff da parat.
Aus Jannik Bakic ist ein richtiger Analysegott geworden. Und bevor wir gleich richtig eintauchen hier in unseren Podcast und auch unseren Gast begrüßen, wollen wir noch ein bisschen Tim Benz hören, oder? Der geht immer.
Komm schon, jetzt ist der Augenblick, der Moment, für den du lebst. Es wird nicht einfach sein, es geht nicht alles von ganz alleine. Komm schon.
Ah. Spätestens jetzt ist man wach. Es ist nämlich erst 9:30. Ja, es ist sehr früh. Ich bin vor 45 Minuten aufgewacht, damit wir aufnehmen können, weil wir heiß sind auf diese Europameisterschaft. Herzlich willkommen zu 4 zu 3, dem Euro-Podcast von Magenta TV und Magenta Sport. Unsere zwei Jungs in Herzogenaurach. Sie sind so frisch, sie sind so herrlich, wenn ich sie mir anschaue. Sie sind jetzt schon Europameister. Thomas Wagner und Jannik Bakic, herzlich willkommen. Auch natürlich großes Hallo und Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast an unseren Gast. Lange haben wir ihn angefragt, endlich hat er Zeit. Herzlich willkommen, Manuel Baum.
Servus. Hallo Manu.
Ja, wir haben gerade schon ein bisschen geplänkelt, Manuel. Wie sieht's mit deiner Euphorie aus? Ist der Titel drin für Deutschland?
Nach dem Spiel gestern, finde ich, habe ich noch ein besseres Gefühl, weil ich das nicht so rund gelaufen ist wie das erste. Es gab ein paar Widerstände im Spiel zu überwinden. Ich glaube, das ist aber auch immer ganz wichtig als Mannschaft, dass du dir mal, dass du so Situationen auch überstehst. Egal, ob es jetzt am Anfang war, wo Neuer mit dem Fuß rettet oder den Freistoß von Szoboszlai oder auch am Schluss, wo dann Neuer die Flanke fallen lässt und Kimmich dann noch auf der Linie rettet. Das ist teilweise wichtiger, so Erlebnisse einmal im Spiel zu haben und die zu überstehen, wie wenn so Spiele immer ganz glatt durchlaufen.
Ja, da würde ich sagen, Thomas Wagner, auf mit dir ins Analyseteam, ne?
Ich habe das, Manuel, ich habe das eben schon gesagt, bevor du da warst. Es war fast wortgleich bei mir. Ich finde, man kann es, und da bin ich jetzt mal sehr froh, auch, dass wir einen ehemaligen Klasse-Keeper jetzt hier haben. Ich finde, man kann die ganze Entwicklung, die es auch gerade jetzt so gibt, für meine Begriffe schon noch ein bisschen an der Person Manuel Neuer auch festmachen und an der Beurteilung des Ganzen. Manuel, ich möchte es vorausschicken. Ich war nicht der Meinung, dass er im März zur Nummer 1 erklärt hätte werden müssen. Ich war für Ter Stegen. Ich muss das hier nicht nochmal ausführen, weil jetzt ist es so und jetzt wechselst du natürlich auch nicht mehr. Gestern haben sich ja teilweise die Kommentatoren auch so überschlagen. Weltklasse zur Leistung gestern. Ich hatte eher so das Gefühl, es war vor allen Dingen auch ein Stück weit erleichtert, dass Manuel Neuer in manchen Phasen wieder der Manuel Neuer ist, den wir kennen und der zwischen 2012 und 2016 sicherlich auch der beste Torwart der Welt war. Ich weiß aber nicht, weil ich mich gestern mit einem Torwart unterhalten habe, dieser Freistoß von Szoboszlai zum Beispiel, das kannst du mir besser erklären. Ich glaube, er hat am Anfang gedacht, er kann ihn praktisch sogar festhalten. Dann hat er gemerkt, wie viel Wumms dieser Freistoß eigentlich hatte. Und da er sich aber mit dem Absprungbein nicht kräftig genug abgestoßen hatte, war die Situation gefährlicher. Er hat sie dann sehr gut gelöst. Aber ist das nicht ein Ball, den ich schon halten muss, auch wenn ich ein Bundesliga-Keeper bin? Oder ist das eine Weltklasse-Parade? Das würde ich jetzt gern von dir mal wissen. Weil ich finde, das sagt auch einiges über das, wie wir im Moment auch als Euphorie, Presse, Fans und Mannschaft, gerade was sich da entwickelt.
Ich hoffe, jetzt wird es nicht zu nerdig, was ich jetzt erkläre. Bei dem Freistoß, weil in der Regel stehst du ja als Torwart ein bisschen vor der Linie. Jetzt hast du mit dem Soboslai im Freistoßschützen in dem Moment gehabt einen Rechtsfuß, wo der Ball eigentlich ja wegdreht von dir. Also der zieht ja so dann eher ins lange Eck. Und in dem Moment hast du die Herausforderung, dass du eher ins Tor reinspringen musst, als vor der Linie, so vor dem Pfosten kommst. Und diese Herausforderung bringt dann mit sich, dass ich den Ball gar nicht festhalten kann, weil die Gefahr einfach immer besteht, dass ich dann eben nach hinten springe, indem ich mir ins Tor reinnehme. Insofern, so wie der Ablauf war und der Freistoß geschossen war, war es die beste Lösung, die er da an den Tag bringen konnte. Und viele Torhüter machen es dann eben nicht, sondern klatschen sich das Ding dann wahrscheinlich sogar selber rein. Es hat zwar ein bisschen komisch vielleicht ausgeschaut und ich verstehe ja die Diskussion, aber ich habe selber immer wieder so Situationen miterlebt und mir ist es nicht immer gelungen, den dann so rauszudrücken, weil ich konnte den kannst du gar nicht festhalten, so wie der da gesprungen ist, der Manuel Neuer.
Naja, um das nur zu sagen, ich wollte doch nicht, dass er ihn festhält. Ich habe nur gesagt, ich finde, dass du als guter Bundesliga-Torwart diesen Ball halten solltest und dass es nicht unbedingt dann direkt jede Parade oder wie jetzt diese erste Minute war eben, glaube ich, von Strassi angesprochen, da spielt er gut mit, aber das sind für mich normale Paraden und es ist nicht jede Weltklasse, aber vielleicht gehört das auch dazu. Yannick hat das gestern gesagt, wie Kimmich ihn dann auch heiß macht, dass wir jetzt alle froh sind, dass er dann auf dem Weg zur alten Klasse wieder ist.
Wenn du dir den Kontext anschaust, also das eine mit dem danach jubeln, ist ganz klar darauf zurückzuführen, wenn jetzt diese Diskussion vor dem Turnier nicht gewesen wäre, glaube ich, wäre jetzt nicht so jeder Spieler eskaliert nach dieser Parade, weil es eine Muss-Parade war. Das war jetzt keine, also oder andersrum, wenn er reingeht, ist es ein Torwartfehler. Und wenn er nicht reingeht, muss er ihn halten. Man weiß aber auch, wie komplex die Situation ist. Also die ist halt nicht einfach zu lösen für ihn, aber ja, dafür ist er ja auch da.
Aber unterm Strich kann man, glaube ich, festhalten, diese eine Baustelle, Neuer nicht mehr Nummer 1 oder die Diskussion drum, haben wir erstmal so eine kleine Baustelle geschlossen, würde ich sagen, seit gestern.
Ja, einen kleinen Pferdefuß gab es für mich. Ich hab mich als Torwart geärgert, dass ich im letzten Moment da noch bei dieser blöden Flanke rausgehe und das Ding fallen lasse. Weil klar, erster Eindruck ist immer super. Aber der letzte Eindruck sollte halt auch gut sein. Und es ist aber jetzt nur ein subjektives Gefühl, das ich wahrscheinlich als Torwart hätte. Ich hoffe, der Manuel hat es nicht. Dass mich das halt ärgert und denkt, Mensch, diese Flanke, weil dann wäre es echt ein perfektes Spiel gewesen. Ja.
Das perfekte Spiel kommt ja dann vielleicht im Finale. Jetzt haben wir uns schon mal auf der Torwartposition ganz tief reingebracht in die Analyse. Jetzt wollen wir natürlich auch erstmal das Emotionale abgreifen, weil Veggie und Yannick, ihr wart ja gestern im Stadion. Bevor wir darüber aber sprechen, bin ich einfach interessiert, was ist das bitteschön für ein Bild hinter dir, Manuel? In welchem Etablissement haben sie dich da untergebracht?
Ich kann es gar nicht, ich weiß es gar nicht. Ich habe es noch gar nicht so angeschaut. Ich bin im offiziellen Hotel, wo die ganzen Telekom-Mitarbeiter untergebracht sind. Insofern, ja. Ich sag's da aber noch. Also es ist sehr... Da kann man viel reininterpretieren.
Wie lange bist du jetzt eigentlich in Köln? Du bist ja Magenta-TV-Experte und gehörst zum Analyseteam rund um Jan Henkel. Haben sie dich so 6 Wochen hier in Köln untergebracht?
Nee, es ist ja, ich bin ja hauptsächlich nur in Leipzig dann, weil ich ja dort die Akademie leite. Das heißt, ich fahre zu den jeweiligen Einsätzen dann immer hierher. Zum Beispiel heute Abend später steht ja das Italien-Spanien-Spiel an. Genau, da wäre ich.
Ich finde das immer mega. Wir kriegen, um die Leute da mal mitzuholen, macht ja so einen super Service. Wir kriegen ja immer so Analyse, Match-Analyse vor jedem Spiel. Und ich glaube, ihr habt eine ziemlich hohe Trefferquote, was das Ergebnis betrifft. Also du müsstest ja bei uns im internen Magenta TV Tippspiel, müsstest du ja gefühlt auf Platz 1 stehen. Jetzt frage ich dich natürlich, wo stehst du denn?
Ich muss gestehen, ich habe gar nicht mitgemacht.
Ja, hättest du besser mal gemacht.
Ja, das haben wir danach auch gedacht. Weil wir sind ja so ein Team dahinter, wir stehen ja so One-Pager, wo wir erwartete Aufstellungen, so relevante Spielstatistiken und das ist immer das Spannendste, so ein Spielszenario ein bisschen skizzieren. Das heißt, wenn A gegen B spielt, wie könnte denn das Spiel laufen? Und dann wagen wir uns natürlich auch an Tipps ran und die sind tatsächlich gar nicht so schlecht aktuell. Wobei, ja, bei der WM waren sie auch gut. Der anspruchsvollste Spieltag ist immer welcher? Der letzte in der Gruppe. Weil da bei den Mannschaften, die natürlich qualifiziert sind, die wechseln bunt durch und da kannst du überhaupt nichts mehr predikten. was Ergebnisse angeht.
Ja, da werden wir nochmal genau drauf schauen und vielleicht auch uns da mal was abgucken. Ich habe mich übrigens auch nicht da angemeldet bei der Tipprunde. Ich mache das jetzt noch und eigentlich müsste ich ja dann die Ergebnisse noch von Manuel Baum tippen und dann werde ich irgendwie noch Erster. Aber dann lassen wir jetzt mal über die Emotionen sprechen aus dem Stadion. Thomas Wagner hat sich bereits das Mikrofon genommen. Er weiß ja sowohl immer, wie die Spiele ausgegangen sind, als auch, wie sie ausgehen werden und kann aber auch ganz schön Emotionen abgreifen. Wie war es denn gestern? Wie sah der Tag aus?
Also ich war von 224, bin ich glaube ich auf Platz 110. Also da kann jetzt nichts von, bin also im ganz biederen grauen Mittelfeld angesiedelt. Ich fand, dass die Atmosphäre gestern eine deutliche Steigerung war zum Spiel in München. Das haben wir ja hier teilweise auch kritisch angemerkt. Es war gestern echt eine wunderbare Fußballatmosphäre. Also A, war der Gast wieder stark. Die Ungarn haben schon richtig Alarm gemacht. Das Stadion war auch richtig voll mit Ungarn. Und die Deutschen, bis auf zwei, drei Mal, wo auch mal das Publikum durchgeatmet hat, es sollen sogar, das hat Jannik Bakic, glaube ich, beobachtet, zwei Kapos um Zaun gewesen sein. Oder warst du das nicht? Irgendeiner hat mir erzählt, es wären wahrscheinlich sogar Vorsänger da gewesen. Also es war schon eine richtig schöne Atmosphäre. Das muss man wirklich sagen. Und das trägt dich ja auch ein Stück weit. Also wenn du dann nicht Stadion reinkommst und das sieht, natürlich hast du einen Vorteil bei einer Heim-EM und ich glaube, wenn wir jetzt auch Frankfurt noch haben und dann vielleicht Dortmund, das sind schon auch Stadien, glaube ich, die einfach dann nochmal ein bisschen eine Steigerung hervorrufen.
Ja, du hast es gestern auf jeden Fall auch schon gemerkt, allein mit diesem Fanmarsch vor dem Spiel, dass sich da so ein bisschen was angezündet hat seit München. Was ich kurios fand, ich war persönlich zum ersten Mal in Stuttgart, das ist ja eine Stadt, die ist eine reinste Baustelle, also man hat es gesehen bei der Busankunft des deutschen Busses, wie der da durch die Baustellen geleitet werden musste, auf einmal musste der einen U-Turn machen, weil die Straßen alle gesperrt sind, also abenteuerlich hoch 10, wenn wir da wieder hinfahren sollten, falls wir Gruppenerster werden, dann wäre das ja die sogenannte Südroute nach Berlin. Das wird dann abenteuerlich, aber prinzipiell Stimmung war auf jeden Fall schon mal besser als in München, muss ich sagen.
Und wann wart ihr wieder in Herzogenaurach?
Das ging sogar, wir waren gefühlt 20 Minuten vor der Mannschaft hier, also ich glaube so 20 vor 12 oder so, Mannschaft kam so gegen 12 Uhr an. Ja, war okay.
Also dazu muss ich was erzählen, was ganz lustig eigentlich ist. Also erstens mal, wir haben, glaube ich, eine Dreiviertelstunde gebraucht, um aus dem Parkhaus rauszukommen. Und dann haben wir, glaube ich, nur eine Dreiviertelstunde bis Herzogenaurach gebraucht. Nein, also nicht ganz so schlimm, aber der Asphalt hat gut geglüht. Mich hat Jannik darauf aufmerksam gemacht, dass es einen Fotografen gibt bei den Kollegen der Bild-Zeitung, der immer die Fotos schießt. Nachts um 2.39 Uhr kam Lena Wurzenberger ins Quartier oder sowas. Dennis Broster. Und der sitzt bei uns morgens beim Frühstück neben unserem Tisch und wir haben uns natürlich dafür interessiert. Wo kriegt er seine Infos her? Wo liegt er sich im Gebüsch auf die Lauer? Es ist einfach herrlich, weil dieses Ganze, ja, wie ist es denn, die Frauen kommen dann nach, was wird da noch im Mitternachtssnack gereicht oder sowas? Also ja, gestern war es angenehm, weil wir 18 Uhr Spieltermin hatten. Aus Frankfurt wird es dann eher wieder 2:30 werden, wenn wir zurückkommen.
Den Gag darf ich natürlich jetzt nicht liegen lassen. Broster ist für alle da.
Das hätte mich auch schwer enttäuscht, wenn du den jetzt nicht gemacht hast, hättest. Manuel, du hast das Spiel natürlich am Fernsehen angeschaut und wenn du hörst die Atmosphäre im Stadion, ist das auch bei dir so angekommen, sowohl auf den Rängen als auch auf dem Rasen, beziehungsweise vom Rasen?
Ja, total. Also man merkt einfach die Euphorie. Klar, das erste Spiel hat das große Fragezeichen mal ausradiert. Wie kommen wir denn rein und wie gut sind wir denn? Und jetzt wird es halt immer heftiger. Und du merkst natürlich, egal wo du in Deutschland unterwegs bist oder wo du sitzt, dass da nicht mehr viel auf den Straßen los ist, gerade aktuell, wenn die Nationalmannschaft spielt. Und das finde ich natürlich super.
Ich habe gelesen, der Kicker hat im Kommentar geschrieben, die Resilienz des DFB-Teams lässt Titelträume reifen, also die Widerstandsfähigkeit, Manuel. Erklär uns das mal, uns einfachen Fußballfans, was damit vielleicht gemeint sein könnte.
Ja, die Frage ist ja immer, was sind denn Widerstände? Und Widerstände sind ja meistens irgendwie verbunden mit Erlebnissen oder Ereignissen, die jetzt nicht so toll sind. Und ich hatte es am Anfang dann schon so ein bisschen ausgeführt, so nicht so tolle Ereignisse. Es ging ja schon mit dem Anstoß los, wo man ja eine Idee hatte, dass man ein Anstoßtor wieder erzielt. Das hat man ja auch vor kurzem, ging aber dann mal in die andere Richtung los. Und komischerweise, ich habe das selber bei mir immer erlebt, bei meinen Mannschaften sind so die ersten Minuten ganz spannend, ein Gefühl dafür zu kriegen, in welche Richtung das Spiel halt läuft. So, der erste Eindruck war ja eher, bin ich mal gespannt heute, ob die Ungarn so einfach zu bespielen sind, wie sie es im ersten Gruppenspiel ja angedeutet haben, da waren sie ja wirklich nicht so gut. Und das ist ja mit Resilienz dann auch gemeint, dass man sagt, okay, ich hänge an den Aktionen, die nicht gut laufen, nicht in der Vergangenheit, weil da kann ich eh nichts dran ändern, sondern auf Englisch sagt man immer, think next action, denk über die nächste Aktion nach und über was Positives. Und auch Musiala, da hatten wir eine Analyse bei Magenta auch gemacht im ersten Spiel, der ist ja katastrophal in die ersten 10 Minuten reinkommen gegen die Schotten. Ich weiß nicht, wie viele Ballverluste und schlechte Annahmen der gehabt hat und wie sich das dann entwickelt hat im ersten Spiel, ich glaube, das wissen wir alle. Und das ist mit Resilienz gemeint, genau, dass man sowas auch mal überwindet.
Ich muss sagen, was ich wahnsinnig schön finde, bin ja durchaus auch ab und zu mal kritisch bei manchen Sachen. Mich freut's total, wie Gündogan spielt, was er für eine Anerkennung bekommt und wie er dieses Turnier, wie er in diesem Turnier drin ist. Also Manuel wird das viel besser wissen als ich. Ich glaube, du hast ja auch Turniere mit der Juniorennationalmannschaft und sowas gespielt. Natürlich achtest du als Spieler auch selber darauf, wie deine eigene Leistung ist. Also wenn ich das Gesicht von Kai Havertz gestern bei der Auswechslung gesehen habe, der ja gestern nicht so gut im Spiel drin war. Florian Wirtz auch nicht so überragend. Das war ja schon ein bisschen sparsam, wie er geguckt hat. Und Gündogan, der wirkt irgendwie wie befreit. Seine Pässe kommen gut an, seine Laufwege sind gut. Er hat jetzt diese Aufgabenteilung groß, das etwas defensivere Gündogan vorne. Man merkt, wie er gefeiert wird, wie sich die Mannschaft für ihn freut. Auch wenn ein Müller schreibt, Capitano Weltklasse und sowas, das macht ja auch nochmal was intern. Also das ist der Gündogan, von dem wir uns eigentlich seit 10 Jahren hoffen, erhoffen, dass er so bei einem Turnier spielt. Und ich finde, das ist auch, ja, das ist auch so, wenn du den so im Interview erlebst, ne? Ein ganz höflicher, netter, aufgeräumter Typ und für den freut es mich total.
Und da muss ich auch mal sagen, wir haben ja unsere erste Folge gemacht und vorher war ich ja, oder waren wir mit Magenta in Herzogenaurach bei diesem Medientag und da habe ich ja das Interview geführt mit Gündogan und war auch genauso, wie du es gesagt hast, wäre richtig angetan von seiner Art und Weise, auch die lockere Art und Weise und man hat gemerkt, das ist für uns vielleicht gar nicht so zu sehen, aber der kommt total an in der Mannschaft und was der sagt, hat auch Hand und Fuß. Trotzdem gab es ja diese mediale Geschichte, würde ich sagen, passt er noch, jetzt wo Kroos da ist, jetzt spielt er da auf einer Position, die er eigentlich vielleicht gar nicht so gut kann und ich habe mich davon auch ein bisschen anstecken lassen und habe ja dann auch gesagt, es könnte sein, dass er im Verlauf des Turniers rausrotiert. Ich glaube, das passiert überhaupt nicht. Er hat jetzt 3 Scorerpunkte, das was man zählen kann. Gefühlt hat er noch viel mehr Impact auf diese Mannschaft, auf dieses Team und ich glaube, der ist unverzichtbar und ich freue mich so total für ihn. Und vielleicht haben wir mit Musiala und oder Gündogan, ja, je nachdem, wie weit es geht, sogar einen Spieler in den Reihen, der dieses Turnier auch, was Einzelwertungen angeht, mit einem Stempel versehen kann.
Ja, vor allem ist er ja, also nicht nur seine persönlichen Werte, das hat er jetzt hier, das haben Wirtz und Musiala letzte Woche hier auf der PK gesagt, wie wichtig Gündogan für die beiden eigentlich sind, weil man betitelt die ja immer als Freigeister, aber die können halt auch nur Freigeister sein, weil Gündogan denen taktisch die Aufgaben im Grunde genommen abnimmt oder in den Fuß spielt. Also vor allem auch in dieser persönlichen Beziehung zwischen Musiala und Gündogan, da ist anscheinend was passiert oder passiert gerade was im Camp. Das ist anscheinend so eine Art Mentor für Musiala. Die verbringen ganz viel Zeit miteinander. Also auch auf der menschlichen Ebene ist er extrem wichtig für die Mannschaft.
Ja, Manuel, du beobachtest ihn ja auch schon ganz lange. Nimmst du ihn wahr? Ist er gerade vielleicht sogar irgendwie, wie Vicky es ja auch schon angerissen hat, der stärkste Gündogan aller Zeiten?
Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er in den Interviews danach, dass er, ich weiß nicht, ob Schämen das richtige Wort ist, aber er ist so ein bisschen peinlich berührt, dass er gerade so gut spielt. Also ihm ist das gar nicht recht, dass er jetzt da so gehypt wird. Und das macht ihn halt einfach so sympathisch, weil für das, was er halt auf seinem Bierdeckel stehen hat an Sachen in England, müsste er ja eigentlich vor seinem Habitus und da kämen andere Spieler deutlich anders auftreten und das eher das Gegenteil. Und ja, ich habe da mit Benny Zander drüber gesprochen, der ja auch schon mal einen Podcast mit ihm gemacht hat. Irgendwie gönnt es ihm jeder, weil er so ein lieber Mensch ist und zum ersten Mal kriegt er es jetzt tatsächlich auf die Platte. Und ich habe das ja auch schon angesprochen. Es gibt ja immer verschiedene Faktoren, die du dir als Trainer dann beim Spieler anschaust. Zum einen ist natürlich, was bringt er denn für eine Leistung auf den Platz in Abhängigkeit der Position. Er ist für mich jetzt kein klassischer Zehner eigentlich, wenn man da hinbaut, aber er macht es halt jetzt gut und das andere ist, ich habe da so meine Dreiteilung mit Führungsspieler, Teamspieler und Individualisten, er ist halt klassisch ein Führungsspieler, aber halt nicht durch das, dass er rumschreit, sondern zum einen jetzt gerade auf dem Platz durch Leistung und durch die ruhige Art, wo er vielleicht den einen oder anderen Jungen einfach nur an die Hand nimmt und führt und da so ein bisschen den Druck und Stress rausnimmt, weil der wahrscheinlich sagen kann, du, habe ich auch schon erlebt, mach so und so und so weiter. Und wenn nicht, dann gibst mir mal kurz den Ball und so weiter und so fort. Insofern, toll, was er gerade macht.
Ich finde, genau das, was Manuel gerade sagt, würde ich auch nochmal unterstreichen, auch wenn du Gündogan so erlebst, auch wenn du gestern dann Groß erlebst oder sowas. Also es gibt ja sicherlich Spieler, die denken jetzt schon voraus, naja, wenn wir Gruppensieger werden, dann spielen wir vielleicht gegen die Dänen oder gegen die Serben. Das ist sicherlich eine Aufgabe, die man durchaus als machbar darstellen darf. Und dann hast du im Viertelfinale wahrscheinlich die Spanier, wenn das alles so läuft, wie wir den Turnierbaum irgendwie so sehen. Aber es ist, glaube ich, nicht so, dass jemand wie Gündogan oder Groß davor nervös wird, sondern die freuen sich tatsächlich auf diese Spiele. Weil du kannst ja vor dieser Wucht, ich habe gerade gesehen, gestern allein schon bei den öffentlichen Rechtlichen über 24 Millionen sich das Ganze angeguckt. Also das ist ja schon auch bei allem, dass es ein Fußballspiel ist, ist das ja schon auch eine Drucksituation. Und mich würde mal interessieren, wenn ich dir noch eine Frage stellen kann, Manuel, weil ich fand die Ungarn gestern schon in der ersten Hälfte echt gefährlich. Selbst in der zweiten hatten sie ja noch diese riesen Kopfballchance. Ich finde, sie haben schnörkellos das Mittelfeld überbrückt. Und das ist das, was mich so ein bisschen manchmal vielleicht noch zweifeln lässt. Sind wir so stabil schon in der Rückwärtsbewegung? Denn ich habe manchmal das Gefühl, dass der Gegner aus relativ wenig Offensivaktionen schon zwei, drei brandgefährliche Aktionen kreieren kann. Gestern war zum Beispiel der Matchplan von Julian Nagelsmann, das hat er im Interview vorher bei mir gesagt, sie wollen Standardsituationen des Gegners verhindern und Ungarn hatte gefühlt 800 Eckbälle und Freistöße. Also da gibt es schon auch noch Steigerungspotenzial. Wenn ich jetzt mal denke, dass eine Mannschaft wie Spanien kommen könnte, die für mich bisher mit den besten Eindruck gemacht haben, das ist sicher nochmal ein anderes Kaliber. Herr Baum.
Ja, zum einen, was du vorher gesagt hast, das finde ich eigentlich immer ganz spannend mit dem Druck, der da entsteht. Man muss sich ja vorstellen, du spielst da im Stadion. Und jetzt transferiere ich das mal, nehmen wir einen Journalisten her, der gerade einen Text schreibt und hinter dem würden 80.000 Leute stehen und bei jedem Wort, das geschrieben wird oder Buchstaben, den man falsch schreibt, gibt es einen Raunen oder man ist gleich Legastheniker oder was auch immer am Ende des Tages. Also das ist schon echt spannend. Und das zweite Thema, ganz vergleichen kann man es jetzt nicht, sagen wir mal, die Spanier mit den Ungarn logischerweise, weil der Stil der Ungarn mit dem tiefen Verteidigen und den Umschaltmomenten und der Art und Weise, wie wir unsere Angriffe vortragen, also Groß lässt sich fallen, Mittelstädt, Kimmich in der Regel weg, ergeben halt gerade für die Strategie der Ungarn einfach Räume, wo wir gestern gesehen haben, das sind schon noch welche, wo uns einfach wehtun können. Aber ich glaube, je besser die Gegner werden, desto weniger gefährlich werden die Räume werden, weil die halt nicht nur hinten drin stehen und dann auf diese Umschaltmomente warten. Aber, und da kommen wir wieder auf das, was wir am Eingang gesagt haben, Resilienz und Situationen erleben. Es ist gut, dass du die jetzt erlebst, weil jetzt kannst du es nochmal besprechen. Weil ich glaube, das ist auch normal, nur theoretisch immer zu hören, Mensch, das wäre jetzt, könnte ein Problem werden, wenn ich jetzt Trainer wäre und erzähle es den Spielern, dass sie uns da umschalten, ohne es selber zu erleben. War es ganz gut, dass es gestern so passiert ist. Aber nochmal gegen Spanien, es wird ein anderes Spiel dann werden, sollten wir auf die treffen. Also uns, glaube ich, tun die Schwächeren in den Momenten oder tun bei uns in Schwäche mehr weh wie die Guten.
Aber jetzt ist ja erstmal Schweiz. Ist das der erste Gegner, wo man sagt, so, da kommt jetzt auch Qualität auf uns zu, weil individuell haben sie die ja auf jeden Fall und ich habe sie jetzt zweimal gesehen, wenn sie da so in den Flow kommen und Chaka vor allen Dingen einen guten Tag hat und Embolo reinkommt und seinen Turbo anzündet und sowas, dann ist das auf jeden Fall eine Mannschaft, wo man sagen kann, wenn man die schlägt und auch souverän schlägt, dann weiß man schon ganz genau, wo man steht. Vielleicht die Frage erstmal an unseren Turnierbaum.
Was mich ein bisschen wundert bei den Schweizern, ich habe die ja im ersten Spiel mit kommentieren dürfen, da waren sie richtig gut, aber gestern gegen die Schotten, muss ich ehrlich sagen, haben sie mir jetzt gar nicht mehr so gut gefallen. Also die Leistungsschwankung ist natürlich schon groß und ich glaube, dass halt das Spiel der Schweizer sich extrem auf den Xhaka dann konzentriert. Wenn du den rausnimmst, dann wird es schon gar nicht mehr so einfach. Ich glaube nicht, dass die Schweiz eine Referenz sind für den weiteren Turnierverlauf, ob wir da jetzt die Top-Mannschaften schlagen. Für mich ist das eine Mannschaft, die gut ist, aber keine, wo man sich jetzt was einbilden darf drauf. Und was ich vorher auch schon kurz erwähnt habe, wahrscheinlich würde ich sogar als Trainer die eine oder andere Position jetzt mal wechseln im nächsten Spiel.
Oh, das finde ich spannend.
Bei den Deutschen.
Das ist jetzt genau die Frage, die aufploppt. Wir haben ja ein paar gelb gefährdete Spieler, die eine gelbe Karte haben. Und das hat man schon gestern so ein bisschen rausgehört bei Nagelsmann. dass es Tendenz dahin geht, dass er trotzdem die gleiche Elf spielen lassen wird. Also ich bin auch eher auf der Seite, wir spielen jetzt mit der gleichen Elf, wir lassen diese Automatismen, wir lassen diese Eingespieltheit. Und zur Schweiz wollte ich noch sagen, beziehungsweise da kommt uns natürlich jetzt auch diese Gruppe entgegen. Wir steigern uns ja gefühlt von Gegner zu Gegner. Die Schotten waren wirklich eigentlich mit die schwächste Mannschaft. Die Ungarn haben uns jetzt schon ein bisschen gefordert und die Schweiz ist der nächste Step im Grunde genommen. Deswegen passt es so von dem Wettkampfflow ganz gut zur deutschen Mannschaft. Und vor allem, wir haben jetzt nicht mehr den Druck, dass wir irgendwie einen Sieg brauchen, um weiterzukommen. Es reicht ein Remis, aber trotzdem peilen sie natürlich einen Sieg an.
Ich war gestern in Köln, habe Schottland-Schweiz gemacht und muss sagen, also die Schotten, die haben ein ganz anderes Gesicht gezeigt. Die sind ja auch mit einer guten Phase überhaupt zu dieser EM gefahren. Dann kam Deutschland. Also muss man sagen, vielleicht war es gar nicht die schwachen Schotten, sondern wirklich die starken Deutschen. Und gestern McTominay hat man gesehen, also die haben richtig was drauf, die Schotten und die Schweizer, Manuel hat es gesagt, haben nicht ihren besten Tag erwischt, hatten aber mit Shaqiri einen, der einfach immer nur Traumtore erzielt.
Aber Strassi, wenn ich da nur ganz kurz meinen Sohn leicht korrigieren darf, die Schotten hatten direkt vor der EM keine gute Phase mehr. Da haben sie, glaube ich, aus 6 Spielen nur einen Sieg gegen Gibraltar geholt. So schlecht, wie sie am Freitag waren, sind sie natürlich nicht, weil sie haben schon auch Spieler mit Robertson, McTominay, McGinn, die spielen können. Und ich finde, sie haben sich gestern, glaube ich, auch an der Ehre gepackt gefühlt. Ich bin auch bei Manuel, dass ich die Schweiz nicht so richtig einschätzen kann. Ich finde, an guten Tagen sind die sperrig zu spielen. Also sagen wir mal, die Schweiz wird Zweiter und spielt vielleicht gegen Italien im Achtelfinale. Da wüsste ich gar nicht, dass ich jetzt so sagen würde, wer da der große Favorit ist. Aber um einen Titel zu gewinnen, bin ich auch bei Manuel, ist die Schweiz nicht die letzte Referenz. Und zum Thema, spiele ich jetzt durch oder schone ich Spieler? Ich habe mich gestern zum Beispiel gewundert, dass Pascal Groß nicht eingewechselt wurde. Also, dass Emre Can, der als letzter auf den Zug aufgesprungen ist, jetzt zum zweiten Mal eingewechselt wird, das hat mich schon verwundert vor Groß, weil ich finde, dass Groß ganz nah an der Stammelf dran ist eigentlich. Gestern hat er ja ein bisschen die Lokalkarte mit Führich und Undaf gespielt und das weiß Manuel ja auch. Eigentlich ist es ja ganz gut, wenn du viele Spieler zumindest einmal gebracht hast, weil dann die Stimmung im Kader einfach viel besser ist. Ich glaube, wir haben jetzt 8 Spieler, die immer noch keine Minute gespielt haben und du hast ja gefühlt gegen die Schweiz die letzte Chance, da vielleicht einem auch nochmal was zu geben. Also von daher denke ich, eher wird es einen Mix geben. Es wird jetzt nicht so sein, wie die Spanier haben das, glaube ich, mal gemacht. Die haben mal 10 Spieler gewechselt am letzten Spieltag und sind dann im Achtelfinale rausgeflogen. Das machst du nicht, weil ich glaube, du holst auch keinen Toni Kroos jetzt raus, weil der will jedes seiner Spiele genießen. Aber ich würde schon so eine Mischkalkulation da walten lassen.
Ja, das musst du ja auch machen, weil die Problematik ist ja oft, wenn du dann jemanden, der auf der Bank sitzt, jetzt nehmen wir mal eine Europameisterschaft raus, wenn du zu viele reinbringst, dann ist meistens die Leistung der Mannschaft nicht so gut und dann gehen die Spieler mit einem schlechten Gefühl raus und das soll ja eben auch nicht sein. Ich glaube, dass so auf neuralgischen Positionen, wo würde ich jetzt was machen, ich würde vielleicht vorne drin was machen. Ich könnte mir vorstellen, dass mal so ein Wirtz oder Musiala, dass man mal drüber nachdenkt und vielleicht mal ein Andrich oder so, aber mehr wird es nicht sein. Was mit Sicherheit signifikant auffällig wird, ist, dass die Wechsel deutlich früher stattfinden, dass man vielleicht über dieses Vehikel dann auch kommt, die Wechsel früher zu machen oder vielleicht anders zu machen.
Aber trotzdem wird es wichtig sein, also wir sind noch nicht in der Situation, aber dass wir auf jeden Fall Gruppenerster werden, weil wenn man sich dann die Reiseroute mal anschaut, und das ist ja wirklich wichtig bei so einem Turnier, spielen wir wenn wir Erster werden, in Dortmund, Stuttgart, München. Und Stuttgart und München sind ja so zwei Städte, die man easy mit dem Bus erreichen kann aus Herzogenaurach. Sollte es die sogenannte Westroute werden, würden wir über Berlin, Düsseldorf und Dortmund nach Berlin fahren. Und da müsste man immer den Flieger benutzen. Also das ist dann schon ein bisschen komplizierter. Ich glaube, das ist ein Fakt, der schon ja einschlägig ist.
Da sieht man, wer hier bei uns in Herzogenaurach die Organisationshose anhat.
Das sind gleich die ersten Fragen, die ich Uli Vogt stelle, wie die Reiseroute aussieht, wenn wir Gruppenerster werden.
Genau, du sagst es, wir müssen ein bisschen Tempo machen, gucken jetzt mal weg von der deutschen Nationalmannschaft, weil ihr müsst gleich zum Training der Nationalmannschaft in Herzogenaurach. Wir haben ja auch jetzt im Prinzip alle Mannschaften gesehen, jetzt stehen ja auch geile Duelle an. Du hast es gerade gesagt, Manuel, heute Abend, wir zeichnen jetzt hier am Donnerstag morgen auf Spanien gegen Italien. Wer ist denn jetzt gerade so nach dem ersten Blick drauf auf die Leistung eine Mannschaft, die am Ende in Berlin landen könnte? Kann man das schon sagen?
Also mir haben die Spanier gegen Kroatien sehr gut gefallen, wobei ich die Kroaten, glaube ich, auch am Ende einer goldenen Generation gerade sehe. Ich glaube, dass die Portugiesen viel mitnehmen können aus dem Sieg gegen die Tschechen, weil, ich zitiere auch wieder Manuel, es ist wichtig, dass du Widerstände bezwingst. Und natürlich hatten sie hinten raus Glück, aber was die Portugiesen natürlich ein Offensivpotenzial haben, das sucht meiner Meinung nach seinesgleichen hier im Turnier. Und ich weiß nicht genau, was ich von den Engländern halten soll. Ich bin England-Fan. Ich würde ihnen auch mal einen Titel gönnen. Das war nach einer halben Stunde gegen Serbien nichts mehr. Auf der anderen Seite kannst du auch sagen, wenn du selbst ein schlechtes Spiel zum Start gewinnst, dann kannst du dich im Turnier auch weiter steigern. Also das sind so die drei Namen, die mir einfallen. Frankreich muss man immer nennen. Aber die fand ich trotz allem, ich fand die Österreicher haben es sehr gut gemacht. Ich traue auch den Ösis was zu als Geheimtipp. So. Die Franzosen haben immer so einen Schuss Präsigkeit so ein bisschen drin.
Ich schaue gerade nochmal durch. Ich tue mich da echt hart, so nach einem Spieltag. Aber wenn ich jetzt mal so eine Reihenfolge machen würde, wäre bei mir nach dem ersten Spieltag Deutschland an 1, die Spanier an 2. Und dann kommt halt so eine Gemengelage, wo man nicht genau weiß, mit den Engländern, mit den Franzosen, die Portugiesen. Das wäre so die dritte Ebene. Und die vierte wären dann tatsächlich Belgier vielleicht noch, obwohl die jetzt verloren haben, aber die sind, genau, das wäre dann die vierte Ebene, Belgien, Niederlande und die Österreicher. Aber es kristallisiert sich für mich immer erst dann noch mehr raus, je mehr Spiele halt gespielt sind, jetzt mal unabhängig, wie weit dann jemand kommt. Aber so der zweite Spieltag, der zeigt dann schon auch, wie der Kopf von vielen Nationen dann funktioniert. Weil die Schotten haben ja gerade gesagt, Strassi, erster Spieltag, naja, zweiter super. Deutschen jetzt erster super, zweiter Widerstände überwunden. Ja. Aber die Spanier, was halt für mich auffällig war, die spielen jetzt nicht mehr nur spanischen Fußball, sondern das Spiel, wenn ich mir angeschaut habe, da waren unfassbare Statik im Spielaufbau bis zu dem 1-0. Mehr Kontertore, wie jetzt die ganze Zeit dieses spanische Gezocke. Und das ist halt spannend bei den Spaniern, wie sie das ins Turnier reinbringen.
Und wenn ich das richtig gehört habe, hat keiner von euch die Türkei genannt, oder? Also die hat mich richtig fasziniert, die Türkei. Und was haben die bitte für Kicker, ja? Und was haben die für Fans und was können die für eine Euphorie entfachen? Oder Vegi, hast du Türkei genannt, du guckst wieder so böse.
Ja, nee, weil das verstehe ich gar nicht. Ich fand, dass die Türken unfassbar viel Glück hatten gegen Georgien. Also das reicht für mich gar nicht für irgendeine Titelambition. Also ich finde, wenn du das Spiel gesehen hast, hätten die Georgier eigentlich einen Punkt verdient gehabt. Und wir kennen ja auch die überschwappende, überbordernde Fußball-Euphorie bei den Türken, was ja auch irgendwie total positiv ist, aber ich dachte gerade, du hast selbst Vorfahren. Du bist so, also dass du jetzt die Türkei nach dem Sieg gegen Georgien in den Favoritenkreis erhebst, das hat mich ein bisschen gewundert.
Nee, aber erinnere dich auch zum Beispiel an 2008, ja, die haben mit dieser, ich glaube, die Türkei, dieses Glück, das ist natürlich klar, aber die Einzelkönner, die sind jetzt, das ist meiner Meinung nach die beste Mannschaft, die hatten, ever, ja, und die haben am Ende das Ding gewonnen und die haben eine enorme Euphorie und die haben richtig, also ich habe das Gefühl, die waren, die könnten sich in so einen richtig krassen Flow spielen und dann kann das weit gehen und das ist meine einzige Sichtweise, die ich aus diesem Spiel da mitnehme. Es hat mich einfach irgendwie elektrisiert.
Ich zitiere einen großen deutschen Rapper, Erfolg ist kein Glück. Ich muss auf die Uhr schauen, weil wir hier noch andere Verpflichtungen haben. Wir müssen los, Training 11 Uhr im Adidasler-Stadion, ansonsten schaffen wir es nicht.
Ich weiß, Yannick, aber wir können diese Ausgabe nicht beenden, ohne das Tageshoroskop von Thomas Wagner uns anzuschauen. Ja, du hast ja gestern Julian Nagelsmann interviewt und ihm zuerst das Horoskop vorgelesen, habe ich im Netz gelesen, das ist sehr gut angekommen. Veggi, deine Gefühle fahren heute Achterbahn und deine Launen wechseln so schnell wie Aprilwetter. Was dich gerade noch begeistert, reizt dich ein paar Stunden später nicht mehr. Du weißt gerade einfach nicht, was du wirklich willst. Klares, effizientes Handeln ist nahezu unmöglich. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das ist doch dein Lebenshoroskop.
Ja, absolut. Und ich will jetzt nicht in die Tiefe gehen, aber nach gestern Abend auf dem TV-Compound kann ich nur sagen, Yannick wird mich bestätigen, es stimmt eigentlich alles.
Kann ich bestätigen.
Sensationell. Manuel, viel Spaß dir heute Abend beim Spiel und bei Danke. Der weiteren Euro. Ich bin mir sicher, wir hören uns hier nochmal wieder und sehen uns hoffentlich auch. Euch zweien in Herzow, ganz viel Spaß. Ich muss jetzt auch los, ich muss den Zug kriegen. Ich fahre nach Leipzig und mache da morgen Niederlande, Frankreich. Ja, ich freue mich total.
Dann sehen wir uns dort in Leipzig morgen.
Macht's gut.
Ja, wo kann man denn da gut trinken? Macht's gut.
Ciao. Ciao.
Servus, tschüss.
Jetzt ist der Augenblick, der Moment, für den du lebst. Es wird nicht einfach sein, es geht nicht alles von ganz alleine. Control.